Liebe Glaubensgeschwister, liebe Glaubensfreunde und liebe Gäste, wir haben ein schönes Konzert gerade gehört, aber ich weiß nicht, von wem das war. Alala, hätte gesagt werden müssen, aber macht nichts. Wir sind dadurch etwas munter geworden und ich hoffe, dass ich euch auch jetzt munter erhalte. Es ist ja morgen ein kirchlicher Feiertag, das Pfingstfest. Das ist eigentlich das dritte hohe Fest im Kirchenjahr nach Weihnachten und dann kommt Ostern und dann kommt Pfingsten. Pfingsten wird als Geburtsjahr angesehen, das Pfingstfest als Erinnerung an die Geburt der christlichen Gemeinde. Viele Leute wissen das gar nicht mehr und die freuen sich, morgen, übermorgen können sie in die Natur fahren und erholen sich. Wir wollen so ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie es damals war zu Pfingsten im Jahre 31 nach Christi Geburt. Früher hatte man das Pfingstfest ja länger gefeiert, von Himmelfahrt an, 10 Tage. Dann wurde es reduziert auf 3 Tage, jetzt sind es leider nur 2 Tage und die Kinder freuen sich im Allgemeinen, wenn sie Ferien haben, aber in Hessen gibt es keine Ferien, da geht die Schule am Dienstag wieder los. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf das Pfingstfest in alter Zeit. Ich habe aufgeschlagen einen Text aus der Apostelgeschichte und lese hier die uns wohlbekannten Verse 6 bis 8. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 6 bis 8 und ich bemühe mich heute eine Predigt zu halten. Predigt ist ja kein Referat und ist auch kein Vortrag, sondern ist die Auslegung des Wortes Gottes. Und wer ein Bibelbuch zur Hand hat, den lade ich ein, das mit aufzuschlagen, denn es werden aus dieser Gegend hier, braucht nicht viel blättern, aber aus dieser Gegend einige Texte herausgenommen werden, weil dieses Pfingstfest auch für uns heute eine sehr große Bedeutung hat. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 6 bis 8 und dort steht Folgendes geschrieben. Die aber zusammengekommen waren, fragten ihn, nämlich Jesus, und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen Zeit oder Stunde, welche der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Jesus war auferstanden von den Toten. Jesus hatte sich zusammengefunden mit den Gläubigen damals auf einem Berg in Galiläa. Und dann nahm er sich Zeit 40 Tage lang zwischen Passa und zwischen dem Pfingstfest mit seinen Jüngern zusammen zu sein und ihnen wichtige Dinge zu erzählen. In Vers 4 und 5 des gleichen Kapitels heißt es, und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr, so sprach er, gehört habt von mir. Der Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Das heißt also, er verheißt ihnen Kraft. Und Jesus hatte jetzt etwas ganz Bestimmtes vor. Er wollte wieder zurückkehren zu seinem Vater im Himmel. Aber er wollte den Jüngern einen Auftrag geben. Einen Auftrag, der die Welt bewegen sollte. Von eigener Kraft, das wusste er, konnten sie das nicht leisten. Und deswegen betont er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welcher auf euch kommen wird. Jesus kehrte dann zurück zu seinem himmlischen Vater und dann dauerte es genau 10 Tage. Die Gemeinde damals in Jerusalem, und es wird extra betont, waren stets beieinander einmütig. Und in Kapitel 2 von der Apostelgeschichte, da steht: Und als der Tag des Pfingsten erfüllt war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Derjenige, der uns das jetzt berichtet hat, das war ja der Lukas. Die Apostelgeschichte ist der zweite Teil von der Darstellung, die der Lukas gegeben hat, nachdem er sich gut beraten ließ und dass er alles genau beobachtet hat, um das zu schreiben an den Theophilus in Rom. Wir haben jetzt das, was er berichtet hat, von jenen Ereignissen. Das heißt also, es wird uns hier geschildert, die Gemeinde war zusammen am Tag des Pfingsten. Das Pfingstfest in der alten Zeit war eines der hohen drei Feste. Zu diesen drei Festen, Passa, Pfingsten und das Laubhüttenfest, sollte jeder jüdische Mann ja Jerusalem reisen. Oft in der Diaspora hatten sie weite Wege zu überwinden. Ihr könnt ja lesen, wo die alle herkamen. Aus Mesopotamien, aus Ägypten, aus Rom. Ja, die hatten ja kein Flugzeug wie wir da heute. Die mussten wandern, die waren wochenlang unterwegs. Eines der großen Feste war das Pfingstfest, aber das Pfingstfest war nichts anderes als ein Erntedankfest. Leute waren ja angewiesen auf das, was sie da angebaut haben. Und es war die Getreideernte, die an diesem Tage abgeschlossen wurde. Und darüber freuten sich die Leute natürlich, dass sie was zu essen hatten. Wurden bestimmte Opfer gebracht. Und deswegen wanderten die aus den verschiedensten Teilen zurück nach Jerusalem. Brauchten nur die Männer den Weg zu machen. Die Frauen hatten es leichter. Die konnten zu Hause bleiben, hatten vielleicht auch mal ein paar Wochen Ruhe. Aber hier wird uns sehr deutlich erklärt, alle, die halbwegs konnten, die wanderten nach Jerusalem. Und da war eine ganze Menge Leute zusammengekommen. Die Stadt war gefüllt von diesen aus den fernen Gegenden. Aber auf die Gemeinde war jetzt die Kraft oder die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen. Und jetzt lesen wir ja, und sie fingen an zu predigen. Leute, die sonst ungeübt waren, fingen an zu reden. Diejenigen, und das ist jetzt interessant, dass wir oft das überlesen, diejenigen, das findet ihr in Vers 5, die gottesfürchtige Männer waren aus allerlei Volk, die verstanden plötzlich, was sie redeten, obwohl die aus verschiedenen fernen Gegenden gekommen waren, wo sie auch in den Sprachen sich angepasst hatten. Es war eigentlich weniger ein Sprachwunder, sondern mehr ein Hörwunder. Die staunten darüber. Aber ich betone, es steht extra da, die gottesfürchtig waren, die verstanden, was da geredet wurde. Ihr lest aber in Vers 13 die anderen, die nichts verstanden, weil sie nicht gottesfürchtig waren, die hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Es gibt auch heute solche Leute, die kein Interesse haben am Worte Gottes, verstehen sie das auch nicht, wie es da drin steht. Die anderen, die gottesfürchtig sind, und ich hoffe, wir, die wir heute versammelt sind hier, wir erfassen, was uns hier nahegebracht wird, und sind hoffentlich auch so begeistert wie die, die jetzt eine Predigt hörten. Eigentlich eine Rede, die der Petrus hielt. Auch der Petrus war jetzt gepackt von der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Petrus, der wollte ihnen in aller Deutlichkeit etwas sagen, worüber es keinen Zweifel gab. Und zwar steht das in Vers 32. Der Höhepunkt seiner Rede war: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Jesus auferwecken, sagt ihr, das haben wir selbst miterlebt. Es gibt ja heute viele, viele Leute, auch die, die sich Christen nennen, die in der Auferstehung Jesu ein großes Fragezeichen machen. Jesus auferstanden, war doch nur Mensch wie wir, war damals einer, der viel geredet hat. Wer soll auf? Das fragen sich heute viele Christen. Aber hier steht ganz deutlich, der Petrus war so begeistert, weil er selbst Jesus erlebt. 40 Tage war er mit ihm zusammen. Und jetzt konnte er sagen, dieser Jesus ist auferweckt worden von den Toten. Und Vers 33, nun er, das ist der Text ein bisschen schlecht übersetzt, bei mir steht nun er durch die Rechte Gottes, aber im Grundtext heißt es, nun er zur Rechten Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er nämlich Jesus ausgegossen, was ihr hier seht und höret. Also er sagt, er sitzt zur Rechten des Vaters im Himmel. Und er hat vom Vater diesen Geist bekommen, den er uns übermittelt. Und wir sind jetzt da und verkündigen sein Wort in aller Entschiedenheit. Nun war das ja ein Erntedankfest gewesen. Die Ernte war eingebracht worden. Aber jetzt wird uns in dieser ganzen Darstellung gezeigt, dass Jesus ihnen ja sagen wollte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet das Evangelium verkündigen. Das heißt, ihr werdet jetzt Samen austeilen. Und dieser Same, so wie das Getreide damals ja auch, das braucht entsprechende Feuchtigkeit, damit der Same Wurzeln schlagen konnte in der Erde. Und deswegen spricht der Joel von dem sogenannten Frühregen und er spricht von dem Spätregen. Ein großer Unterschied zwischen beiden, müsste ich fast sagen, Regenarten. Der Frühregen ist bei uns natürlich ein bisschen anders hier in Deutschland, drüben in Israel. Da fängt die Aussaat an, so etwa im Oktober. Oktober, November, Dezember. Und der Same würde vertrocknen. Es ist ja in diesen Ländern oft so, wenn es nicht regnen würde. Der Frühregen, der gibt dem kleinen Samen Kraft, dass er Wurzeln schlägt. Und dann kommt die Winterszeit. Aber Jesus spricht ja hier vom Verkündigen des Evangeliums. Und er in aller Deutlichkeit hat ihnen gesagt, ihr werdet diese Kraft empfangen des Heiligen Geistes und dann werdet ihr predigen, wird uns gezeigt, wo sie predigen sollten. Aber das geht ja hier in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. Sie sollten den Samen des Evangeliums austeilen. Und der Geist Gottes wird ihnen dabei helfen. Nun kommt ja das Wunderbare, wo wir oft traurig sind heute, wenn wir reden und keiner reagiert. Aber der Geist Gottes wirkte mit und er wird uns berichtet ja in Apostelgeschichte Kapitel 2 oder in Vers 37 schon. Apostelgeschichte 2, 37. Als sie, die da hörten jetzt, das vernahmen, ging's ihnen durchs Herz, und sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die haben gehört, was da verkündigt wird. Das ist was Wunderbares, wenn wir Menschen begegnen, die uns die Frage stellen, ja, was sollen wir denn tun, um das Ziel, das wir als Gläubige ersehnen, auch erreichen können? Was sollen wir tun? Und jetzt gibt der Petrus in kurzen Zügen die Antwort, er sagt, tut Buße. Lasse sich an jeglicher taufen. Das heißt, was heißt Buße tun? Ganz schlicht, denkt um. Wenn jemand in seinen Gedanken sich verändert, wird er sich auch verändern in seinem Handeln. Denkt um und lasset euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Lasset euch taufen. Hat er sie aufgefordert? Wie viele haben sich damals taufen lassen? Wunderbare Reaktion, 3000. Aber jetzt fällt uns beim genauen Lesen dieses Verses 38 etwas auf. Was sagt der Petrus? Vorher war Jesus gut instruiert worden. Lasset ein jeglicher sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Alle Taufen, die der Lukas uns berichtet in der Apostelgeschichte, sind alle gelaufen auf den Namen Jesu. Jetzt denken wir, was hat denn Jesus in Matthäus 28 in Vers 19 gesagt? Er sagte, mache zu Jüngern alle Völker. Was kommt dann? Und taufe sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So haben wir das immer gemacht. Nur genau genommen war es eigentlich verkehrt. Denn man hat herausgefunden, dass diese Taufformel erst in nachapostolischer Zeit praktiziert worden ist. Jesus hat diese Formel in diesem Text nicht einbezogen, sondern wer die Bibel aus dem Herder Verlag liest, der findet so ein kleines Sternchen dahinter. Und hinter diesem Sternchen, da steht ganz schlicht und ganz freundlich, die trinitarische Taufformel hat sich in der frühen Kirche aus der einfachen Formel auf den Namen Jesu entwickelt. Das heißt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hat Jesus nicht gesagt und der Matthäus hat es nicht reingeschrieben, sondern das hat man in späterer Zeit erst hinzugefügt. Das heißt also, die Taufformel, die der Petrus praktiziert hat, war, ich taufe dich im Namen Jesu. Und alle Taufen, die berichtet werden, sind in diesem Stil gelaufen. Jetzt kommt aber noch ein anderer Gedanke dazu, und zwar der, der in Vers 42 geschrieben wird. Sie blieben aber, nachdem 3000 Seelen getauft oder Menschen getauft wurden, sie blieben aber beständig in der Apostellehre. Was haben die gemacht? Sie haben sich an das gehalten, was die Apostel ihnen gelehrt hatten. Und die Apostel hatten ja den Auftrag bekommen von Jesus, predigte das Evangelium, mache zu Jüngern alle Völker und, was steht dann dabei, lehre sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das haben die Apostel gut gehört. Und deswegen haben die Apostel das auch so, wie es Jesus ihnen aufgetragen hatte, weiterverkündigt. Aber heute gibt es so ein bisschen Probleme.
Denn es gibt in den christlichen Kirchen Glaubensauffassungen, die weder die Apostel
noch Jesus gelehrt haben. Das sind die sogenannten Dogmen. Was ist ein Dogma? Ein Dogma ist, heißt griechisch nichts anderes als Meinung. Wir sehen es als Lehrsatz, als Glaubenssatz, aber im übertragenen Sinne ist das Dogma eine Überzeugung, die nicht durch einen Beweis, sondern durch autoritative Erklärung gesichert ist. Nicht durch einen Beweis. Dogma. 1870 wurde das Dogma verkündigt der Infallibilität, der Unfehlbarkeit des Papstes, wenn er ex cathedra spricht. Das heißt, unfehlbar ist ein Dogma. Unfehlbar ist eigentlich nur Jesus gewesen. Aber kein Mensch ist unfehlbar, aber das Dogma bezeichnet jetzt den Papst als unfehlbar, wenn er ex cathedra spricht. Er hat es auch gemacht. Jahre 1950, das Dogma von der Himmelfahrt der Maria. Wo ist nach der Bibel die Maria geblieben? im Grab natürlich. Das Dogma der katholischen Kirche lehrt, sie ist aufgefahren in Himmel. Steht in keinem Bibeltext drinnen. Das ist ein Dogma, unbewiesene Erklärung einer autoritativen Gesellschaft. Wir haben genau dasselbe, es wird manche erschrecken, mit dem Dogma der Dreieinigkeit. Das Dogma der Dreieinigkeit ist keine apostolische Lehre, sondern das ist, genauso wie ich das geschildert habe, in nachapostolischer Zeit eine Glaubenslehre, die heute fast alle Christen akzeptieren. Eine Kirche kann sich nur der Ökumene anschließen, wenn sie die Lehre der Dreieinigkeit akzeptiert. Ein Christ wird nur dann ein Christ von der allgemeinen Christenheit angesehen, wenn er an die Lehre, an das Dogma, an das katholische Dogma von der Dreieinigkeit glaubt. Aber ich betone, hier steht, haltet euch an das, was die Apostel euch verkündigt haben. Das hat der Apostelgeist uns nicht vermittelt. Und deswegen sehen wir aus dieser Betrachtung einige sehr interessante Dinge. Wir sollten das, was hier geschrieben steht, als Geburtstag der christlichen Kirche, der christlichen Gemeinde erkennen. Der Auftrag wurde jetzt den Jüngern gegeben, so zu predigen und zu verkündigen, wie Jesus es ihnen dargelegt hat. Und da müssen wir staunen. Dann ging auch das Evangelium von Jerusalem nach Samarien und so weiter bis an das Ende der Erde. In allen Zeiten der fast 2000 Jahre, die hinter uns liegen, können wir erkennen, dass Menschen aufgetreten sind, die immer wieder den Wert darauf gelegt haben, auf die Botschaft, die Jesus uns vermittelt hat, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Habt ihr die Waldenser in der Zeit des Mittelalters nachher, habt ihr die Reformatoren, den Luther natürlich und den Calvin und den Zwingli und wie die alle hießen dann, die aufgetreten sind, bis in die Zeit, wo das Missionszeitalter begann, wo Missionare rausgeschickt wurden in die weite Welt, wo die Bibelgesellschaften gegründet wurden, drüben in England, in Berlin und natürlich auch in Stuttgart, die württembergische, die Bibeln druckten, das Evangelium sollte verkündigt werden zu allen Völkern. Und dann kam die besondere Botschaft. In Offenbarung Kapitel 14, Vers 6, der Engel, mit was für einem Evangelium? Mit dem ewigen Evangelium, dem Evangelium, das unverändert war und auch ist. Vieles wurde ja geändert. Ihr wisst ja, was da alles, Anbetung der Heiligen und was da alles erzählt wird. Und wie das heute noch auch in protestantischen Kreisen vor sich geht. Aber hier wird in aller Deutlichkeit erklärt, die Botschaft, das ewige Evangelium soll verkündigt werden. Was ist der Inhalt? 7. Die Zeit des Gerichtes ist gekommen und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Und heute sehen wir die Probleme in der Diskussion zwischen Evolutionstheorie und zwischen Schöpfungsglaube. Viele Menschen glauben nicht mehr, dass Gott der ist, der das Leben geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der alles geschaffen hat, was wir auf dieser Welt erkennen und sehen können. Und diese Botschaft wurde aufgenommen von Menschen, die sich mit dem Worte Gottes intensiv beschäftigt haben. Die Adventbewegung entstand dadurch mit dem Gedanken, allen Menschen diese Botschaft in Deutlichkeit nahe zu bringen. Und das ist jetzt der Augenblick, wo wir dem großen Ereignis näher kommen. Und dieser Augenblick, der wird gestärkt werden, wieder durch einen Regen, durch den Spätregen. Der Spätregen ist Gottes Volk, lässt Gottes Volk wieder aufleben und Kraft gewinnen, damit es die Zeit der Angst überstehen kann und bereitet es auf die Verwandlung vor. Es werden ihn diejenigen empfangen, die durch die dritte Engelsbotschaft in der Gemeinde vereint und darauf vorbereitet sind und diejenigen Aufrichtigen außerhalb, die unter ihrem Einfluss bald dazu geschart werden, aus unserem ABC, dem Kommentar. Das heißt also, Spätregen, der fiel März und April in Palästina. Winterzeit war vorüber und jetzt fing es wieder an zu regnen und dieser Regen, der als Spätregen bezeichnet wurde, der brachte das kleine Pflänzchen dahin, dass es Frucht trug und dass dann diese Frucht geerntet werden konnte. Das war der Spätregen. Was jetzt geschieht in der Verkündigung des Evangeliums, ist immer noch der Frühregen. Wenn es einmal hat, auf uns zukommen wird, und davon spricht die Heilige Schrift ja in aller Deutlichkeit, was da alles geschehen wird, eine Zeit großer Trübsal in Daniel Kapitel 12, Vers 1, wie sie nie gewesen ist, dann habt ihr verkehrte Lehren, sagt der Apostel Paulus, die dringen ein aus der Gemeinde selbst. Die Gemeindeglieder werden durcheinander gebracht werden. Und der Apostel Paulus, der schreibt, und das ist ein schöner Text, den wollen wir ganz kurz, jetzt ist die Zeit schon um, ganz kurz noch betrachten, 2. Timotheus 3 in den Versen 1 bis 5. Und wer das so in Ruhe liest und auch durchdenkt, der wird erstaunt sein, denn er findet, dass der Paulus damals ja fast ein Prophet gewesen ist. In 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, da steht Folgendes verzeichnet. Du sollst aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten geschehen. Denn es werden die Menschen viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die die Lüste mehr lieben als Gott, die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie solche Meide. Wenn ihr das mal lest zu Hause und die Zeitungen lest oder wenn ihr im Fernsehen guckt, dann findet ihr das, was hier geschildert wird. Die vielen Probleme, mit denen man heute tatsächlich zu kämpfen hat, das werden die Zeiten sein, die vor uns liegen und in die wir schon reingeraten sind. Und dann kommt noch einiges andere auf uns zu, gräuliche Zeiten. Und da sagt Jesus, und dann werdet ihr berührt werden von dieser Kraft des Heiligen Geistes, dass ihr standhaft bleibt und dass er einmal zu denen zählt, die daran teilhaben dürfen, wo wir in der Bibelschullektion darüber gesprochen haben, die mal eingehen dürfen in die Herrlichkeit des Himmels. Und so ist damals tatsächlich Pfingsten die Geburt der neutestamentlichen christlichen Gemeinde geworden. Und wenn morgen die Leute in die Kirche gehen oder auch woanders hinfahren, dann sollten wir daran denken. Jesus hatte das den Jüngern vorausgesagt, was kommen wird. Das Evangelium hat auch uns berührt. Das Evangelium wurde verkündet, auch heute durch die Stimme der Hoffnung in manchen Ländern, die die Botschaft noch nicht gehört haben. Und wir haben hier vernommen, dass diejenigen, ehe Jesus wiederkommt, die aufgeschlossen waren für die Botschaft, denen aber vielleicht die Erkenntnis fehlte, wie wir gelesen haben hier, die Aufrichtigen, die werden dazu geführt werden zu denen, die einmal die Herrlichkeit Gottes schauen dürfen. Und deswegen freuen wir uns, dass wir das alles sehen und erleben dürfen. Dass wir uns erinnern können an das, was früher war. Vieles hat sich verändert. Und dass wir das erfahren können, was heute geschieht und noch in der Zukunft und die Zeit nach diesen Texten wird nicht besser werden, sondern schlechter. Aber die Kraft Gottes wird uns Mut geben, wird uns Freudigkeit schenken und wir denken daran, die Ausgießung des Frühregens, aber auch die Ausgießung des Spätregens. Mögen wir zu denen zählen, die unter diesem Segen Gottes stehen, dass wir einmal das erleben, von dem der letzte Text spricht, den ich anführe, und zwar hier in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10 und 11. 1. Petrus Kapitel 5, Vers 10 und 11. Und da wird uns berichtet: Der Gott aber aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, vollbereiten, stärken, kräftigen, gründen. Sein ist die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Möge Gott uns die Kraft geben in dieser Zeit, dass wir einmal teilhaben können an dem, was Jesus den Jüngern verheißen hat. Sie werden seine Herrlichkeit sehen, wenn er wiederkommt aus den Wolken des Himmels. Deswegen die Botschaft: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werden Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Amen. Unser großer Gott und lieber Vater in dem Himmel, wir danken dir, dass wir heute Vormittag an deinem heiligen Sabbattag zusammen sein konnten, um uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Wir danken dir, dass durch Jesus die Gemeinde gegründet wurde in neutestamentlicher Zeit. Wir danken dir, dass wir dazugehören dürfen, und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns geführt und geleitet hast, unsere Erkenntnis vermehrt hast in dem, was du den Aposteln nahegebracht hast, die es uns weitergegeben haben. Wir bitten dich, du möchtest mit uns sein in der Zeit, die vor uns liegt und die wir zum Teil schon erleben, wo manches durcheinander geschieht, wo Probleme aufkommen, wo Nöte uns berühren, und da bitten wir dich, du möchtest auch da uns die Kraft des Heiligen Geistes schenken, dass wir bewahrt bleiben in dieser Welt und dass wir einmal teilhaben dürfen an deinem Reich. Du kennst uns alle, die wir uns beugen vor dir. Du kennst unsere Probleme, mancherlei Nöte, mancherlei Sorgen und Gebrechen. Aber wir bitten dich, du möchtest uns immer wieder helfen, dass wir das, was du durch Jesus uns hast vermitteln lassen, uns immer wieder in unsere Erinnerung, in unser Gedächtnis bringst. Hilf, dass noch vielen Menschen in dieser Welt und auch in unserem Lande die frohmachende Botschaft nahegebracht wird, das ewige, unveränderbare Evangelium. Vergib uns all unsere Schuld und schenk uns Freudigkeit in diesem Glauben an dich und an deinen göttlichen Sohn. Halte deine Hände über uns an diesem Tage, begleite uns auch wieder zurück in unsere Heime. Hilf, dass noch vielen Menschen die frohmachende Botschaft auch in unserem Land vermittelt wird, und schenk uns deinen göttlichen Segen, und darum bitten wir dich um Jesu Willen. Amen.